ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Es war ein idyllischer Morgen am pazifischen Strand. Die Fischer waren längst aufs Meer hinausgefahren. Die ersten Touristen hatten schon ihre Handtücher ausgerollt und Sonnenschirme aufgeklappt. Gut 20 Jahre ist dieser Morgen jetzt her. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: weit draußen, unter dem Meer, bebte plötzlich die Erde und schickte eine Welle los, die sich an den Küsten rund um den Pazifik immer höher aufbäumte. In dieser Welle sind schließlich weit über 200.000 Menschen rund um den Pazifik gestorben. Nur auf einer Insel nicht. Hier hatten die Menschen rechtzeitig ihre Sachen gepackt, ihre Häuser verlassen und sind in die Berge gezogen. Dort haben sie Camps aufgebaut und den Tsunami abgewartet. Fast alle 80.000 Bewohner der Insel haben überlebt. Aber woher haben diese Menschen gewusst, dass der Tsunami auf ihre Insel zurollt? Die Menschen auf der Insel Simulu haben später erzählt, ihnen wäre das ungewöhnliche Verhalten ihrer Tiere aufgefallen. Die Hühner sind herumgeflattert, die sonst so entspannten Wasserbüffel haben sich nervös bewegt. Für sie war das ein klares Zeichen, dass ein Tsunami kommen würde. Denn schon ihre Großeltern und Urgroßeltern hätten es gewusst, wenn die Tiere unruhig werden und wenn das Wasser aus den Brunnen verschwindet, dann kommt ein Tsunami. Oder ein Smong, wie es in der Inselsprache heißt. Es gibt sogar ein altes Lied, das davon erzählt. Ein Lied, das auf der Insel Simulu jeder kennt. Fühlen Tiere irgendwelche Vorboten von Naturkatastrophen, die wir nicht fühlen? Was wissen Tiere, was wir Menschen nicht wissen können? Nehmen wir mal einen Adler. Allein schon, weil der sich einfach in die Luft schwingen kann, hat er ja ganz andere Informationen als wir. Gerüche, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Turbulenzen, all das bleibt uns verborgen. Das Gleiche gilt natürlich für Tiere, die unter der Erde leben. Oder unter Wasser, sagt die Meeresbiologin Tiffen Janiard-Dudot.
Robben sind Tiere, die extrem tief tauchen können und den großen Druck dort aushalten. Dort unten gibt es überhaupt kein Licht, komplette Dunkelheit. Wir glauben, dass Robben ihre Beute dort mit ihren Barthaaren über Wasserbewegungen wahrnehmen.
Es ist also nicht nur der fremde Lebensraum von Tieren, in den wir Menschen manchmal nicht vordringen können, der den Tieren mehr Wissen verschafft. Es sind auch ihre Sinne, die manchmal besser sind als die von Menschen.
Der Mensch ist ja ein totaler Generalist. Wir können ganz vieles so ein bisschen gut. Ja? Das Einzige, was wir richtig gut können, ist denken.
Das ist Jörg Melzheimer vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin.
Die meisten Tiere können eine oder zwei Sachen ganz besonders gut. Geier haben wahnsinnig gute Augen. Die können aus 5 Kilometer Höhe eine tote Antilope auf dem Boden sehen.
Und dann ist da noch dieser unerklärliche Wissensvorsprung der Tiere von der Insel Simulu. Manche Tiere können offenbar irgendwie erspüren, was kein Mensch wahrnimmt: drohende Naturkatastrophen. Solche mystischen Geschichten gibt es übrigens nicht nur von Tsunamis. Auch von Erdbeben und Vulkanausbrüchen erzählt man sich, dass Tiere vorher unruhig werden. Der Biologe Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie hat das zum Beispiel bei den Ziegen am Vulkan Ätna beobachtet.
Entweder wenn es nachts ist, dann werden sie ganz nervös, fangen an rumzulaufen. Wenn es tagsüber ist, dann gehen sie in die Gegenden, die sie als sicher empfinden.
Und zwar noch bevor irgendein seismisches Gerät der Menschen irgendeine Veränderung im Untergrund aufzeichnet. Dieses mysteriöse Vorhersagewissen von Tieren, das müssten wir doch nutzen können. Genauso ihre scharfen Sinneswahrnehmungen und ihre besonderen Perspektiven in unzugänglichen Lebensräumen. Nur kennen wir die Tiere dafür gut genug?
Ja, ich denke, dass traditionell Menschen den Tieren viel näher sind. Wir haben uns da sehr weit entfernt.
Von uns Europäern werden 77% der Menschen in Städten geboren. Da kann dieser Bezug zu der Natur gar nicht so entstehen. Wer von uns kann die Spur eines Wildschweins von der eines Rehs noch unterscheiden?
Irgendwie müssten wir den Tieren wieder näher kommen, damit wir ihr Wissen auch für unsere Zwecke nutzen können. Denn so wie die Menschen auf der Insel Simulu mit Hühnern im Haus und Wasserbüffeln hinterm Hof, so leben wir hier in Europa kaum noch. Es gibt jetzt aber einen neuen Weg, den Tieren nahe zu kommen. Den Tieren und ihrem Wissen, das für uns Menschen bisher verborgen war. Kleine elektronische Sender, die an Tieren dauerhaft angebracht werden können, erklärt die Meeresbiologin Tiphaine Janiard-Dudot von der Universität La Rochelle.
Was wir machen, ist Folgendes. Wir befestigen diese kleinen Sender an den Tieren, man nennt sie Biologger. Die sammeln Daten über die Tiere selbst und auch über die Umgebung, in der sie leben.
Bei Robben werden die Biologger für ein Jahr auf den Kopf geklebt, wie ein kleiner Bordcomputer. Wenn die Robben zu ihren Geburtsorten zurückkommen und ihr Winterfell verlieren, fallen auch die Biologger ab und die Forscher können sie wieder einsammeln. Anhand der Daten sehen die Biologen dann, wohin die Tiere geschwommen sind, wie das Wasser rundherum beschaffen war oder sogar, wem sie unterwegs begegnet sind. Nicht nur bei Robben, auch Vögel, Hummeln oder Fledermäuse werden mittlerweile besendert, erzählt Martin Wikelski.
Also wir können zum Beispiel übers Besendern von Tieren rausfinden, wo steckt denn der wirkliche Wirt von Ebola, von Krankheiten. Wir können tierische Informationen nutzen, um globale Vorhersagen über Klimawandel zu machen.
Dank Biologger können Forscher in die Lebenswelt der Tiere eintauchen, Tiere auf Dauer begleiten. Sie kommen ihnen so nahe und lernen ihren Alltag so gut kennen, dass sie auf einmal ganz konkrete uralte Probleme lösen können. Wie den Mensch-Geparden-Konflikt in Afrika, erzählt Jörg Melzheimer.
Der Gepard ist ein ganz faszinierendes Tier und unter den Katzen wirklich ein Sonderling.
Er lebt als Einzelgänger und ist das schnellste Landsäugetier der Welt.
Und leider hält er auch noch einen anderen traurigen Rekord, denn unter allen großen Katzen Afrikas ist er der seltenste.
Und es wurden immer weniger, weil Farmer gezielt Jagd auf sie gemacht haben. Bis vor kurzem war die Situation ausweglos. Aber dann haben die Forscher 250 erwachsenen Geparden ein Halsband angelegt für jeweils 2 Monate. Die Biologger darin haben ihnen die GPS-Daten der Katzen verraten, also ihre Standorte und ihre Routen. Beim Analysieren der Daten gab es eine Überraschung. Bisher waren die Biologen nämlich davon ausgegangen, dass sich die Einzelgänger gleichmäßig in der Savanne verteilen.
Was uns die Biologger dann aber verraten haben, ist, dass es solche Kommunikationszentren von den Geparden gibt. Das sind so ein bisschen die Stammkneipen sozusagen der Geparde.
Bestimmte Bäume sind ihre Stammkneipen. Hier trifft man sich oder hinterlässt Informationen für andere, die hier auch gern mal vorbeikommen. Szenebars, in denen man sich auch gut kennenlernen kann.
Und da gab es eben immer wieder Situationen, wo Farmer ihre Herden mit den Kühen und mit den kleinen Kälbchen ganz nah an so einer Stammkneipe stehen hatten. Und natürlich hat das dazu geführt, dass alle Geparden, die hier hingekommen sind, sich an diesen Kälbchen bedient haben.
Woraufhin die Farmer die Geparden erschossen haben. Aber weil die Forscher jetzt die Stammkneipen der Geparden kannten, konnten sie zusammen mit den Farmern Tabuzonen für die Kälbchen bestimmen. Dort durften nur noch erwachsene Rinder gehalten werden.
Große Bullen zum Beispiel, an denen die Geparden eh kein Interesse haben.
Diese simple Lösung hat die Rinderverluste um mehr als 80% reduziert. Farmern und Geparden war geholfen. Zurück zu den Robben. Die schwimmen nämlich in noch abgelegenere Gebiete als die afrikanische Steppe, in die Tiefsee der Antarktis, unter das Eis. Und dort könnten sie zu wichtigen Hilfskräften der Meeresforschung werden. Denn mit Messgeräten kommt man da schwer hin. Dabei wäre es wichtig, die Abläufe unter Wasser genau zu kennen und zu verstehen, wie sich das Meer momentan verändert.
Dans le contexte de réchauffement climatique,
im Kontext des schnellen Klimawandels wissen wir, dass der Ozean 93% der Wärme aufnimmt, die von uns Menschen produziert wird, und 50% des Kohlendioxids. Der Ozean ist deshalb ein helfender Puffer bei der Erwärmung des Planeten.
Par contre,
Auf der anderen Seite führt das aber auch zu Veränderungen im Ozean, bei der Temperatur, der Schichtung des Wassers und auch bei den Strömungen.
Uns Menschen blieben all diese gewaltigen Veränderungen da unten verborgen. Wer es aber mitbekommt und für uns messen kann, sind Robben. Besonders geeignet dafür sind Seeelefanten. 90% ihres Lebens verbringen Seeelefanten unter Wasser. Ihre dicke Speckschicht schützt sie vor der eisigen Kälte. Sie können Sauerstoff in ihren Muskeln speichern und so bis 2 Stunden unter Wasser bleiben. Und sie tauchen mehrere tausend Meter tief, auch unter das Eis.
They are perfect for so many reasons.
Besonders entscheidend für uns alle ist es, wie sich der antarktische Zirkumpolarstrom verändert.
Das ist die große Strömung, die sich von West nach Ost um den antarktischen Kontinent wälzt. Dieser Strom versorgt alle Meere mit Nährstoffen und kaltem Wasser. Deshalb werden Veränderungen hier uns alle betreffen, bis nach Europa. Zum Beispiel über den Golfstrom. Auch ein Nordseefischer ist davon betroffen, wenn sich ganz im fernen Süden der Erde der antarktische Zirkumpolarstrom verändert.
Par un changement qui se passe tout en bas en Antarktik dans ce courant circumpolaire.
Wie sich dieser lebenswichtige Meeresstrom momentan verändert, das messen jetzt Robben. Per Biologer kann Tiffaine Janjard-Dudot die Tiere bis tief unter das Eis begleiten.
Also einmal wollen wir wissen, wo die Tiere langschwimmen. Dazu haben sie ein GPS, sodass wir sie per Satellit orten können. Wir messen aber auch Umweltdaten, Temperatur, Salzgehalt. Wir haben einen Lichtmesser, um die Lichtdurchlässigkeit in der Wassersäule zu bestimmen, aber auch Biolumineszenz, also das Leuchten von anderen Tieren in der Tiefe. Und wir haben einen Sauerstoffmesser entwickelt.
Die Robben sind für sie inzwischen echte Forschungsassistenten. Sie übernehmen die Jobs, die wir Menschen eben nicht machen können.
Mittlerweile sammeln Robben 99% der ozeanografischen Daten unter dem Eis und 80% der Daten aus dem südlichen Ozean.
Auch die hervorragenden Sinnesleistungen von Tieren können wir uns mit Hilfe von Biologgern zunutze machen. Die scharfe Sicht von Geiern zum Beispiel. Die kreisen den ganzen Tag über der Savanne und suchen Aas.
Das heißt, wenn wir es schaffen, durch die Augen der Geier in die Ökosysteme zu gucken, dann wissen wir oder die Ranger und Rangerinnen sofort, wo passieren irgendwelche komischen Sachen gerade in den Nationalparken. Wo wird gestorben, wo wird verdurstet, wo ist vielleicht eine Vergiftung. Es passiert leider regelmäßig auch, dass Tiere vergiftet werden.
Wenn in der Savanne was schiefläuft, dann sehen Geier das als erstes. Lange bevor die Ranger in den Jeep gestiegen und zur Unfallstelle gefahren sind, wissen die Geier Bescheid. Deshalb setzen die Forscher den Geiern jetzt neu entwickelte Biologger als Rucksäcke auf.
Da sind Beschleunigungssensoren dran, mit denen wir eine Bewegungssignatur bekommen, aus der wir genau schließen können, was der Geier in diesem Moment macht. Frisst der, schläft der, fliegt der, putzt er sich, streitet er sich mit Artgenossen. Wir können sogar sagen, ob er an was Großem oder an was Kleinem frisst. Dann wird gezielt die Kamera ausgelöst und ein Bild gemacht.
Und eine Objekterkennung im Biologger erkennt, was der Geier fotografiert hat. Bei einem toten Großtier werden die Ranger sofort alarmiert und können ausrücken. Sie müssen die Todesursache feststellen, noch bevor die Raubtiere der Savanne das Tier gefressen haben. Denn sie könnten Hinweise auf Wilderei oder Vergiftungen finden. Die Biologger und ihre Übertragung werden immer stabiler, immer schneller und günstiger. Die Sender werden auch immer kleiner.
Die Sender, die wir draufpacken, bei einem Geier, der ungefähr 6 Kilo wiegt, wiegen dann so 40 Gramm. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben Geier, die mittlerweile seit 8 Jahren fliegen. Wir wissen, dass sie schon in der Zeit oft jedes Jahr Junge bekommen haben, dass es denen gut geht.
Jede Tierart bekommt ihren optimierten Sender, wenn es geht, mit Solarenergie. Und so sammeln jetzt, in diesem Moment, Wasserschildkröten Daten, die tropische Zyklone besser einschätzbar machen. Albatrosse fliegen übers Meer und sammeln Wetterdaten. Haie messen den CO2-Gehalt des Wassers. Und besenderte Flughunde lassen Forscher erkennen, wo ein neuer Erreger auftauchen könnte.
Man konnte diese Beobachtungen vor 10 Jahren, vor 15 Jahren noch nicht machen. Das können wir jetzt.
Martin Wikelski und andere internationale Forscher haben 2018 eine Antenne ins All geschickt, um die Daten der Biologger zu empfangen. An der Internationalen Raumstation befestigt, hat diese Antenne Tiere auf der ganzen Welt kontinuierlich aus dem Weltraum beobachtet. Ab Herbst soll ein neu entwickelter Kleinsatellit diesen Job übernehmen. Immer mehr Tiere wandern mit Biologgern über unseren Planeten und lassen uns an ihrem Leben teilhaben. Und das kann uns allen helfen.
Ich glaube tatsächlich, dass diese moderne Technologie einen interessanten neuen Zugang zu den Tieren bietet und eine Chance bedeutet, dass wir den Tieren wieder näher kommen, sie besser verstehen können und damit auch besser schützen können.
Aber eines ist noch immer nicht geklärt. Könnten Tiere uns tatsächlich zuverlässig vor Naturkatastrophen warnen? Können wir mit Biologgern auch diesen sonderbaren sechsten Sinn nutzen? Dieser Fragestellung stehen viele Wissenschaftler noch immer skeptisch gegenüber, erzählt der Wissenschaftshistoriker Fatih Fan. Er forscht an der Binghamton-Universität in New York.
Forscher sind da immer noch zurückhaltend, etwas so Vages zu studieren. Möglicherweise führt es ja zu nichts. Ob es sich trotzdem lohnen würde? Keine Ahnung. Aber ich liebe Tiere und mich würde es brennend interessieren.
Der Biologe Martin Wikelski arbeitet längst daran. 24 Stunden am Tag misst er den Energieverbrauch von Bauernhoftieren in den Abruzzen in Italien, einem Erdbebengebiet.
Das Problem bei solchen Naturereignissen ist, dass jeder im Nachhinein meint, da wäre irgendwas gewesen vorher. Ob das wirklich so ist oder nicht, müssen wir einfach wirklich mit harten Daten festnageln. Das heißt, wir müssen vorher messen, was macht ein Tier, dann während diesem Ereignis und danach.
Vor ein paar Jahren hat er auf einem Bauernhof in der Nähe von Norcia schon mal Messungen gemacht. Damals hat er Kühe, Schafe, Hasen, Hühner und Truthähne und Hunde besendert. Er wollte erst mal testen, wie man das ungewöhnliche Verhalten der Tiere überhaupt messen kann. Dann hat er die kontinuierlichen Messungen mit den seismischen Aufzeichnungen von Erdbeben verglichen. Das Ergebnis? Zwischen dem gemessenen Energieeinsatz der Tiere und den Erdbeben in der Region gab es offenbar einen Zusammenhang.
Die Daten zeigen, dass die Tiere ihren täglichen Rhythmus haben. Die sind irgendwann mehr aktiv, dann wieder weniger aktiv. Aber Stunden vor einem Erdbeben, vor einem großen Erdbeben, zeigen die ein komplett verrücktes Verhalten, wie bei einem Börsencrash. Die drehen alle durch und nicht nur eins, sondern alle zusammen.
Und noch was Erstaunliches ist den Forschern aufgefallen.
Wir haben bei den Tieren gesehen, dass sie uns unterschiedliche Vorwarnzeiten geben. Wenn wir ein Epizentrum oder Hypozentrum von dem zukünftigen Erdbeben haben, das direkt unter dem Tier ist, dann bekommen wir 12 bis 15 Stunden Vorwarnzeit. Wenn es 20 Kilometer entfernt ist, dann bekommen wir zum Teil nur 3 oder 4 Stunden Vorwarnzeit. Das heißt, es muss ein Signal geben, das langsam, relativ langsam von diesem zukünftigen Hypozentrum bis zum Tier wandert.
Es gibt also wirklich ein Signal, das die Tiere spüren könnten. Aber was dieses Signal ist, das ist nicht abschließend geklärt. Die geophysikalischen Bewegungen im Untergrund sind kompliziert.
Die Bewegungen im Untergrund könnten alle möglichen Signale produzieren. Chemische Signale, elektrische oder magnetische, alles Mögliche.
Wir wissen im Moment auch nicht, ob die Tiere es spüren, hören oder sehen. Wir wissen auch nicht, welche Tiere es sind.
Viele etablierte Wissenschaftler sind deshalb noch immer skeptisch. Auch weil frühere Forschungsvorhaben zu Tieren als Frühwarner nie zu einem Ergebnis geführt haben. Fatih Fan erzählt zum Beispiel von chinesischen Forschern in den 60er Jahren.
Viele Institute in China waren damals interessiert daran. Deshalb brachten die Wissenschaftler Tiere in ihre Forschungsstationen. Hühner, Hasen, Hunde, Labormäuse und Ratten. Und sie bauten Beobachtungsposten auf, um das Tierverhalten aufzuzeichnen. Sie wollten herausfinden, ob es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen Tierverhalten und Erdbeben.
and earthquakes.
'75 kam es dann tatsächlich zu einem Beben. Es war im Februar und eiskalt. Auf einmal sind Schlangen aus ihren Winterhöhlen rausgekrochen, wo sie sofort erfroren sind. Die Wissenschaftler haben auch deshalb dazu geraten, sofort die ganze Stadt zu evakuieren. Und dann begann das gigantische Erdbeben. Damals hatte das ungewöhnliche Verhalten der Schlangen tausende Menschenleben gerettet. Aber was, wenn das Verhalten der Tiere nicht zuverlässig ist? So wie die klaren Zahlen und Schwellenwerte einer Messreihe. Was, wenn Menschen mal kein ungewöhnliches Tierverhalten beobachten? Genau das ist in Tangshan passiert, nur ein Jahr später.
Im Juli 1976 gab es wieder ein schlimmes Erdbeben, das die ganze Stadt zerstörte und eine Viertelmillion Menschen tötete. Die Wissenschaftler hatten bei diesem Erdbeben überhaupt nichts kommen sehen.
Trotzdem haben sich hin und wieder einzelne Wissenschaftler an das Thema herangewagt. Meistens, weil sie persönlich betroffen waren oder das seltsame Tierverhalten selbst erlebt hatten. Motoji Ikea in Japan hat zum Beispiel elektromagnetische Strahlen untersucht und wie Welse darauf reagieren. Sein Ergebnis? Extrem empfindlich. Helmut Tributsch aus Südtirol hat interessante Belege dafür gefunden, dass vor einem Erdbeben aufsteigende Gase am Epizentrum Kühe nervös machen. Wahrscheinlich gibt es verschiedene Signale, denn Erdbeben verhalten sich überall unterschiedlich. Im Erdbebengebiet in der Nähe von L'Aquila in den Abruzzen besendet Martin Wikelski jetzt wilde Schlangen. Da Schlangen immer wieder in den alten Geschichten von Erdbeben auftauchen und da sie dicht am Boden leben, könnten diese Bewegungsprofile besonders interessant sein und einen weiteren Hinweis liefern auf das, was Tiere vor Naturkatastrophen wahrnehmen. Von einer umfassenden Erklärung ist die Forschung noch weit entfernt. Auf der Insel Simulu war das Geheimnis, das die Menschen vor dem großen Tsunami gerettet hat, ein Lied. Es hat die Menschen über Generationen aufmerksam gehalten, auf ungewöhnliches Verhalten ihrer Tiere zu achten. Mittlerweile gibt es auch moderne Varianten von dem Lied. Wenn die Tiere unruhig werden, singen sie darin, dann fliehe in die Berge.
Ich denke, dass wir die Information von Tieren in Zukunft stärker nutzen werden und dass das darüber hinausgeht, was die ursprünglichen, die eingeborenen Kulturen von den Tieren lernen. Wir können sehr viel mehr lernen, weil wir die ganze Zeit diese Tiere beobachten, nicht nur, wenn wir sie unmittelbar um uns herum haben, sondern die ganze Zeit weltweit.
Wir könnten also das geheime Wissen der Tiere nutzen, wenn wir Informationen aus Lebensräumen brauchen, die für uns Menschen unerreichbar sind. Oder wenn wir ihre scharfen Sinne brauchen, wie die Augen der Geier. Oder vielleicht sogar ihren rätselhaften sechsten Sinn, mit dem Schlangen oder Wasserbüffel Naturkatastrophen erspüren.
Es sind alles Informationen, die wir als Menschen dringend brauchen, um den Planeten zu schützen, um die Tiere zu schützen, aber vor allem auch, um unsere eigenen Lebensgrundlagen zu schützen. Dafür brauchen wir die Information von Tieren.
Der Wissensvorsprung der Tiere kann uns in Zukunft helfen.
Das war Das geheime Wissen der Tiere mit Hightech aufgedeckt. Ein Podcast von Jenny von Sperber. Redaktion Miriam Stumpfe.